Ja, es sind viele Nachrichten, bei denen eine Einordnung hilfreich wäre. Beginnen wir mit der jüngsten Regierungsumbildung. Was hat sich dabei verändert und welche Bedeutung hat diese Regierungsumbildung?
Also meines Erachtens verrät sie, dass tatsächlich die medizinisch begründete, ärztlich attestierte Amtsunfähigkeitserklärung für Präsident Bouteflika nahe ist. Das ist ja sozusagen dann die kontrollierte Machtübergabe von oben, die eingeleitet wird, weil das Regime natürlich versucht zu retten, was zu retten ist, um den Massenprotesten nicht weiter nachzugeben, als es unabdingbar erscheint. Die algerische Verfassung enthält einen Artikel 102. Dieser Artikel 102 sieht eine Übergangsperiode vor, im Fall, dass ein Präsident aus Krankheitsgründen oder aufgrund seines Ablebens amtsunfähig ist. Diese Übergangsperiode beträgt zunächst 45 Tage. Die kann einmal verlängert werden, also auf maximal 90 Tage. Und danach, also sofern der Präsident nicht ohnehin tot ist, wird er als für automatisch zurückgetreten erklärt. Und danach müssen Neuwahlen eingeleitet werden. Die dürften also jetzt tatsächlich im Zeitraum von 2 Monaten plus X irgendwann bevorstehen. Dieser Artikel 102 verbietet, während der Übergangsperiode eine bestehende Regierung umzubilden. Die bestehende Regierung bestand aber seit dem 12. Februar aus nur 2 Amtsinhabern, dem Premierminister und einem Minister, die waren nämlich unvollständig. Das hat vollständigen Hintergrund. Bouteflika gab ja am 11. März, am heutigen Montag vor 3 Wochen, bekannt, dass er doch auf die Kandidatur für die 5. Amtszeit verzichte und dass die Wahl, wie du schon erwähnt hast, auf unbestimmte Zeit verschoben bleibe. Am selben Abend, also immer noch an diesem Montag, 11. März, wurde die Regierungsumbildung angekündigt. Der bisherige verhasste, unpopuläre Premierminister Ahmed Ouyahia ging. Der bisherige Innenminister Nourdine Bedoui wurde Premier. Und gleichzeitig begannen Verhandlungen in einem Luxushotel in Algier unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit dem Versuch seitens der Machthaber, Oppositionsparteien, Interessenverbände einzubinden. Das heißt, den Ministerien zuzuschanzen, um sie zu kooptieren, also von oben einzubinden. Das wurde von deren Seite jedoch abgelehnt. Keine Oppositionspartei akzeptierte den Eintritt in die Regierung unter diesen Umständen, weil sie sich natürlich von der Massenzustimmung abschneiden würde und selber unpopulär machen würde und auf ein sinkendes Schiff aufsteigen würde. Deswegen war diese Regierung leer. Die Regierungsbänke waren leer. Wenn jetzt allerdings diese Übergangsperiode nach dem Verfassungsartikel 102 eingeleitet wird und dies damit die Regierungsumbildung verbietet, dann würde es natürlich problematisch, in diese Übergangsperiode mit einer leeren Regierung einzutreten. Deswegen haben die sich beeilt. Die Machthaber haben sich natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr beeilt, damit die Ankündigung nicht am 1. April erfolgt. PR-Berater halten den 1. April immer für ungünstig, damit das nicht nach einem April-Scherz klingt. Das sieht aber alles sehr danach aus, dass sozusagen die Machthaber jetzt dem Rat dieses Generalstabschefs Gaid Salah folgen und diesen kontrollierten Übergang durch Amtsunfähigkeitserklärung für den Präsidenten einleiten.
Du hast schon ein bisschen von Machthaber gesprochen. Es scheint ja, dass der Machthaber in dem Fall auch nicht oder nicht mehr Abdelaziz Bouteflika ist. Wer sind dann die Machthaber, die dann hinter dieser Regierungsumbildung, hinter der bevorstehenden Entmachtung Bouteflikas stehen und die auch wohl jetzt diese verstärkten Kontrollen an den Flughäfen gegen die Flucht von Bouteflikas den nahestehenden Persönlichkeiten stehen?
Bouteflika als Person hat schon lange nichts mehr entschieden. Er war ja de facto schon seit spätestens April 2013 und seinem schweren Schlaganfall wohl deutlich amtsunfähig. In Algerien ist es allerdings ohnehin so gewesen, seit dem Bestehen der staatlichen Unabhängigkeit, also seit Juli 1962, dass der Präsident nie allein allmächtig war. Also der algerische Präsident war nie Saddam Hussein in seiner Machthülle, sondern es gab immer ein gewisses Kollegialprinzip. Das heißt, innerhalb der Armee, aber auch innerhalb der Staatspartei FLN gab es kollegiale Entscheidungen. die der Präsident natürlich nach außen verkörpert und vertreten hat. Es gab Phasen, wo der Präsident sehr viel zu sagen hatte, insbesondere in der staatssozialistischen Phase unter Houari Boumediene 1965 bis zu seinem Ableben Ende 1978. Es gab Phasen, wo der Präsident eine ausgesprochen schwache Figur war. Äußerst schwach war Boumedienes Nachfolger Chadli Bendjedid 1979 bis 1992. Aber außerhalb dieser Phasen gibt es wechselnde Perioden mit mal mehr, mal großer Machtfülle für den jeweiligen Amtsinhaber. Abdelaziz Bouteflika war zu Anfang, also ab April 1999, ein relativ starker Präsident, aber nie allein allmächtig wie etwa Saddam Hussein im Irak ab 1979. Nun, wer sind die wahren Machthaber? Wie in der Vorläuferperiode bilden die Armeeoberen und auch die oberen Ränge der früheren Einheitspartei vor 1989 und immer noch Staats- und Regierungspartei FLN Teile der wahren Entscheidungsträger. Hinzu kommen Teile der Privatbourgeoisie, wobei es eine halbmafiöse oder mafiöse Bourgeoisie gibt, die also von Staatsaufträgen profitiert und auch von der Privatisierung von vielen Stücken, die auf mafiöse Weise mit Teilen der Staatsbürokratie verstrickt ist. Zu diesem Kümmel gehört natürlich Ali Haddad, der jetzt in der Nacht von Samstag zu Sonntag festgenommen wurde, der Arbeitgeberpräsident, dem natürlich Selbstbereicherung vorgeworfen wird. Deswegen will man ihn natürlich auch daran hindern, außer Landes zu gehen, damit man ihm und anderen korrupten Nasen den Prozess machen kann. Und sei es nur, weil es heftige Verteilungskämpfe innerhalb der regierenden Oligarchie gibt. Aber das sind die wahren Machthaber. In diesen Kreisen verständigt man sich natürlich auf die Frage, wie wird die Nachfolge geregelt? Und da es aber in diesen Kreisen Konflikten gibt um die Verteilung der Pfründe, aber auch um den Grad der wirtschaftlichen Öffnung nach außen, deswegen scheiterte die Verständigung auf die Nachfolge Bouteflikas vor dem 22. Februar, also dem Beginn der Proteste. Und das hat sozusagen die Bresche geöffnet für die Gesellschaft, was die Proteste auslöste. Jetzt beschleunigt natürlich der Druck der Massenproteste die Einigung in diesen Kreisen. Und wie gesagt, jetzt scheint es ja darauf hinauszulaufen, dass ja, die Le Pouvoir, wie man sagt, also die Macht, die reale Macht, die Reißleine zieht und die Ablösung Bouteflikas zum Zweck eines kontrollierten Übergangsprozesses einleitet. Dafür ist es natürlich insofern zu spät, als der Geist nicht einfach in die Flasche zurückkehrt, sondern erhebliche Teile der Gesellschaft mobilisiert bleiben. Und das wird auch in der kommenden Periode das Problem der Machthaber sein, weil die Leute haben nun einmal die Erfahrung einer Selbstermächtigung gemacht, durchlaufen.
Nun ist es auch so gewertet worden von verschiedenen Medien, dass die massiven Proteste, die noch am Freitag stattgefunden haben, eine Absage an die Lösung dieses Artikel 102 und der also kontrollierten Entmachtung von Präsident Bouteflika ist, also gegen diese Lösung, die vom General eingeleitet wurde. Wie ist es jetzt zu bewerten, was die Demonstrierenden nun fordern, anstatt dieser Lösung? Gibt es eine einheitliche Forderung, die diese Bewegung verkörpert an sich, oder bleibt es noch eine unklare Bewegung?
Es sind eigentlich zwei Fragen. Zur ersten absolut ja, es ist eine Absage an das Szenario der Machthaber. Es ist eine deutliche Absage, die auch zum Teil auf Transparenten zu lesen war. Es gab etwa die Transparentaufschrift 102, also der Titel des Verfassungsartikels, 102, kein Anschluss unter dieser Nummer. Wählen Sie Artikel 2019, kontaktieren Sie das Volk. Artikel 2019 geht alle. Das war eine Aufschrift. Eine andere Aufschrift war an die Adresse der Staatsparteien wie das RND, das ist die zweite große Regierungspartei. Es gibt zwei große Regierungsparteien, die alte Einheitspartei FLN, es gibt die zweite Staatspartei, den RND, Nationale Demokratische Sammlung. Das war in den 90er-Jahren eine aus Karrieristen gebildete Abspaltung vom FLN 1997. Diese Partei hat zum Beispiel jetzt sich am Tag nach dem Generalstabschef, also am Mittwoch, sich der Förderung angeschlossen, dass Bouteflika aus alten Teil geschoben werden solle. Der frühere Premierminister Ouyaya kommt auf den Reihen des RND. Er tat das noch auf für Bouteflika respektvolle Weise. Andere Parteikollegen entdeckten nun plötzlich, dass Bouteflika an der Spitze eines illegalen Usurpatorenregimes stehe und das Volk unterdrücke und willkürlich herrsche. Das entdecken sie jetzt urplötzlich. Aber auch an die Adresse solcher Opportunisten und Machtverbände gerichtet, gibt es zum Beispiel auch den Slogan, wir haben euch gesagt, ihr sollt alle gehen, nicht alle kommen. Also wir glauben nicht oder wir wollen auch nicht, dass ihr euch den Protest anschließt. Also insofern gibt es eine durch die Straße formulierte und damit durch relevante Teile der Gesellschaft formulierte deutliche Absage. Zum zweiten Teil der Frage, was es tatsächlich nicht gibt, ist eine Klarheit darüber, welches Szenario gewünscht wird. Das hat damit zu tun, also allgemein formuliert gibt es das in der Gestalt, dass eben gesagt wird, wir sollen alle gehen, die bestehende politische Klasse, jedenfalls mit den bisherigen Regierungsparteien, soll geschlossen abtreten. Und danach sieht man weiter, danach wird man sich verständigen, danach kann man verfassungsgebendes Verfahren einleiten, danach wird man diskutieren. Es gibt keine Einigung, es gibt auch kein bestehendes Drehbuch. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Gesellschaft auf staatsunabhängige Weise kaum oder nicht organisiert war. Wenn man absieht von denen als harte Kerne einer Opposition, die in den unabhängigen Gewerkschaften, den Syndika Autonom, aber von diesen unabhängigen Gewerkschaften abgesehen, gibt es eigentlich keine Organisationskerne oder auch Diskussionsforen der Zivilgesellschaft. Das heißt, die Gesellschaft hielt sich vom Staat fern in ihrer Mehrheit, glaubte aber auch nicht an positive Veränderungsmöglichkeiten. Das heißt, suchte entweder im Konsum oder in der Religion oder in der Auswanderung ihr Heil, aber nicht in politischer Selbstbetätigung und Selbstermächtigung. Das ist für diese Generation, also für die mehrheitliche junge Generation eine neue Erfahrung. Das heißt, es gibt kein Drehbuch, was die Leute im Kopf hätten, um zu sagen, so leitet man den Übergangsprozess ein. Das wird sich, glaube ich, alles erst entwickeln, weil es gibt natürlich jetzt Diskussionsprozesse in den Universitäten. Es gibt Arbeitsstätten, wo die Leute sagen, die Arbeitervertreter, die lohnabhängigen Vertreter sollen erstmal gewählt werden, weil die ÜGTA, das heißt die staatsnahe Gewerkschaft, ist ja ein Apparat, der von oben funktioniert, wo die wichtigsten Vertreter und auch Vertreterinnen von oben eingesetzt waren. Es gibt sozusagen den Gärungsprozess. Es gibt zum Beispiel eine Rolle der Künstler und Künstlerinnen. Es gibt Kundgebung vor dem Theater, wo die Künstler und Künstlerinnen sozusagen Selbstermächtigungsprozesse und Dialogprozesse und auch konstruktives Streiten und Diskutieren einüben mit den Leuten und die Leute dazu ermutigen. Aber das ist ein Prozess, der natürlich an seinen Anfängen steht und keineswegs abgeschlossen ist. Das heißt, insofern kann man jetzt nicht sagen, die Gesellschaft sagt, wir wollen die Verfassung und von Artikel 1 bis 197 wird da Folgendes drinstehen, Artikel 14a, Doppelpunkt Artikel 14b, Doppelpunkt Artikel 15. So sieht es natürlich nicht aus. Und die Leute wissen vor allem, was sie nicht und was sie ganz bestimmt nicht mehr wollen.
Ist es trotzdem eine Bewegung, die gefährlich werden kann für das Regime? Du sprachst eben also ein bisschen früher im Interview von einem sinkenden Schiff. Ist es wirklich ein sinkender Schiff oder ist es angesichts der weitgehend noch Unorganisiertheit der Protestbewegung ein Regime, das sich davon retten könnte, indem es Bouteflika und ein paar Symbole loswerden? Wird.
Also gefährlich für das Regime wird es auf jeden Fall, wobei es natürlich erstaunlich ist, weil Algerien ist ein Land, wo, wenn man mit Leuten am Tisch sitzt, fast durch die Bank hört, wir sind gegen das System. Das hört man nicht sozusagen in absoluten Minderheitenkreisen hinter vorgesteckter Hand, sondern das wird man in jedem Café hören, weg mit dem System. Und das blieb trotzdem stabil seit 60 Jahren mit einigen Veränderungen. Also sagen wir mal, mit einer staatssozialistischen Phase, mit einer wirtschaftsliberalen Phase, mit einer Bürgerkriegsphase in den 90er Jahren, mit einer Rekonsolidierungsphase. Aber die Grundfesten des Regimes sind seit 60 Jahren da. Es gibt in Algerien den Regierungsmodus, der Emeut, also Riots, Unruhen vorsieht, die quasi eingepflanzt sind in die Funktionsweise des Systems. Also soziale Grundbedürfnisse werden nicht befriedigt, bis es auf örtlicher Ebene zum Riot kommt und bis es wirklich knallt und raucht, bis Reifen brennen oder eine Präfektur brennt, weil es nicht genügend Sozialwohnungen gibt oder weil kein Trinkwasser mehr aus der Leitung kommt. Dann wird das Bedürfnis, dann beeilt sich ein Regierungsvertreter vor Ort zu gehen, dann wird das Bedürfnis befriedigt, die Leute hier nach Hause zurück und dann geht es anderswo einige Wochen später weiter. Und das Regime regiert auf diese Weise und lässt sozusagen dadurch die Bevölkerung Dampf ablassen. Das funktioniert seit 20 Jahren so, also seit Ende der Bürgerkriegsphase. Das ist quasi Bestandteil des alltäglichen Funktionierens dieses Systems. Insofern kann man sagen, das Regime kann natürlich mit einigem umgehen, Allerdings gab es auch nicht diese Selbstermächtigungserfahrung, weil ein Riot ist was, was nach 3 Tagen vorbei ist und wo die Leute aber auch nur eine geringe Erfahrung mitnehmen, also nur eine geringe Organisierungserfahrung, weil es spontan ist und kein Organisierungsprozess stattfindet. Und ich halte das für ein Gerücht, dass sowas sozusagen zur Revolution führt oder zum Umsturz führt. Also nur das Riot ohne einen längerfristigen Organisierungs- oder Selbstorganisierungsprozess und politischen Erfahrungs- oder gesellschaftlichen Erfahrungsprozess. Gleichwohl gibt es natürlich eine Schwierigkeit vorauszusagen, was mittel- und längerfristig passieren wird. Es gibt auch noch eine Schwelle, die bisher nicht überschritten wurde, von der die Frage ist, ob sie überschritten wird. Nämlich der Protest gibt an keiner Stelle in gewaltförmige Auseinandersetzung mit der Staatsmacht um. Also es gab mal Szenen am Freitag, den 8. März, am damals dritten Protestsonntag, genau, das ist Protestfreitag natürlich, nach dem 22. Februar und dem 1. März. Da gab es Szenen, wo Jugendliche aus sozialen Unterklassen auseinandersetzen mit der Polizei suchten und sich auch 4 Stunden lang eine begrenzte Schutzschacht mit der Polizei lieferten. Dann vertrieben aber Anwohner die Jugendlichen und sagten, nein, nein, wir wollen hier keinen Ärger und wir fraternisieren mit den Polizisten, weil viele von denen auch Söhne des Volkes sind und vom Regime genug haben. Also das ist eher sozusagen die Mehrheitslinie. Und das gab aus strategischer Überlegung, nicht weil die Leute nicht die Schnauze dicke voll hätten, aber aus strategischer Überlegung, wir wollen kein Zurück, weil das Regime das ständig als Gefahr beschwört. Wir wollen auf keinen Fall ein Zurück in die Bürgerkriegsjahre der 1990er Jahre, in denen der bewaffnete radikale Islamismus sich zur vermeintlichen Alternative aufschwang, bis diese Alternative selber so abschreckend wirkte, dass das Regime sich durchsetzen konnte. Diese Entscheidung, gewaltlos zu bleiben, die wurde bisher durchgehalten. Das erlaubt zwar einerseits dem Staat, im Sattel zu bleiben, weil die Polizei sozusagen nicht entwaffnet wird oder die Repressionskräfte. Andererseits ist es natürlich eine politische Stärke. Und selbst Bewaffnung einer Opposition kann auch zu ihrer politischen Schwäche werden. Siehe im Vergleich zu Syrien, wo das Regime die Leute provoziert hat, als es Massendemonstrationen ab März 2011 gab. In Dera zum Beispiel im Süden, wo die Sache ihren Ausgang nahm, da hat das Regime Waffen in Moscheen deponiert und hat die Leute aufgefordert, sie zu nehmen, sie zu ergreifen. Und die Leute haben gesagt, nee, das ist eine Falle. Das heißt, es ist eine politische Stärke der Bewegung, dieses massive Auftreten, diese Massenhaftigkeit, diesen Massencharakter und gleichzeitig die Gewaltlosigkeit zu bewahren. Nun kann man sich natürlich vorstellen, dass das irgendwann umkippt, wenn es etwa durch unbedachtes Handeln eines Polizisten etwa oder durch Zusammenstöße am Rande mit besonders aufgebrachten Jugendlichen, wenn es mal eine Toten geben sollte oder andere Übergriffe, seitens der Polizei zum Beispiel oder aus anderem Anlass. Also man kann sich vorstellen, dass es nicht so bleibt. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert. Weil einerseits kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn die Leute den Anlass dazu sehen, dass sie durchaus auch gewaltförmig gegen das Regime vorgehen. Andererseits würde das viele Leute zurückstoßen, weil sie eben sagen, wir sind dabei, weil es gewaltlos abläuft. Das heißt, weil wir erstens nicht unbedingt um unsere Haut, um unser Leib und Leben fürchten müssen, aber zweitens, weil wir auch sicher sind, dass sich nicht das wiederholt, was in den 1990ern in Algerien passiert ist und was in einem etwas anderen Kontext, auf etwas anderer Grundlage in den Jahren ab 2011 in Syrien ablief. Oder was auch im Nachbarland seit 2011 im Nachbarland Algeriens, nämlich in Libyen, ablief und abläuft. Das heißt, ein gewaltförmiger Staatszerfall mit Milizenbildung, mit der Machtübernahme auf lokaler Ebene in Libyen durch bewaffnete Milizen, die ja jetzt erst langsam abgeräumt werden durch den erstarkenden Marschall Khalifa Haftar, der in zunehmenden Landesteilen die Macht übernimmt. Wenn also die Leute den Eindruck hätten, dass es in eine solche Richtung gehen könnte oder mittelfristig zu gehen droht, dann würden viele Leute abspringen. Diese Phase ist also nicht erreicht. Die Frage ist, ob sie erreicht wird oder ob die Massenbewegung relevante Zugeständnisse erreichen kann, etwa demokratische Spielregeln für die Wahl von unabhängigen Vertretern in den Unternehmen, für reale Pressefreiheit. Es gibt eine sehr reale Pressefreiheit in Algerien, also dergestalt, dass es eine vom Staat unabhängige Privatpresse gibt, die aber natürlich auch Interessen ihrer Eigentümer vertritt. Also die Presse ist nicht unabhängig, aber es wäre falsch zu sagen, es sei vom Staat kontrolliert. Es gibt Zeitungen, die völlig gegen die Regierungs- und Staatslinie konträr dagegen berichten, aber die natürlich auch Interessen ihrer Eigentümer verfolgen. wie etwa Liberté, eine Tageszeitung, die einem Milliardär direkt gehört, über dem Rebrab, der einer der größten Unternehmer im Lande ist, der gegen das Regime ist, aber weil er sagt, ich will marktwirtschaftliche Reformen im Lande beschleunigen und mit diesem Regime geht das nicht. Wenn etwa wirklich demokratische Spielregeln für Wahlen festgelegt werden und die Staatsparteien FLN und RND mehr oder minder zerlegt werden. Also wenn die Massenbewegung, bevor sie abflaut, was nicht sicher ist, ob es passiert, aber reale Zugeständnisse herausholt, dann ist möglicherweise auch eine gewaltförmige Phase vermeidbar. Aber auch das wissen wir nicht. Das heißt, das sind die offenen Fragen. Was passiert, wenn ein anderer Modus der Konfrontation als der bisher dominierende Gewaltlose eintritt? Was passiert dann? Und welche Zugeständnisse werden wie schnell erreicht? Das sind die offenen Fragen, auf die wir zu dem Zeitpunkt noch nicht die Antworten kennen. Niemand sollte sich zu Propheten aufschwingen, aber das sind die Fragen, die man benennen kann im Augenblick.